Kapitel 2: Soziale Normen, der Einfluss der anderen. Was sind soziale Normen? Soziale Normen sind Regeln und Standards, die von vielen Menschen geteilt werden und so das Verhalten von einzelnen Menschen lenken, ohne dafür Gesetze zu benötigen. Sie deuten mir an, wie ich mich in einer bestimmten Situation verhalten sollte. Die psychologische Forschung zeigt, dass sie einen nennenswerten Einfluss auf unser Verhalten haben können und daher auch für umweltrelevantes Verhalten wichtig sind. Zu den sozialen Normen gehört zum Beispiel die subjektive Norm. Diese besteht aus den Annahmen über Erwartungen von Menschen, die für uns selbst bedeutsam sind. Ein Beispiel wäre: Was würden meine Eltern sagen, wenn ich dies oder jenes tue? Das psychologische Modell zur Erklärung nachhaltigen Handelns beruht zum Teil auf der Theorie des geplanten Verhaltens, die diese subjektive Norm als einzigen Normbegriff einbezieht. Allerdings wäre es nicht weit genug gedacht, nur die subjektive Norm in das Modell mit aufzunehmen. Wir werden nämlich auch von Menschen beeinflusst, mit denen wir wenig oder nichts zu tun haben, die einfach nur in unserem Umfeld sind, ohne dass sie uns etwas bedeuten. In der psychologischen Literatur gibt es daher eine weitere Einteilung sozialer Normen: Soll- und Ist-Normen. Ich sollte mich umweltschützend verhalten. Soll-Normen sind moralische Regeln, die beschreiben, was wir in einer bestimmten Situation nach der Meinung anderer tun sollten. PsychologInnen sprechen hier von injunktiven Normen. Sie zeigen, ob ein Verhalten von der Gruppe anerkannt oder missbilligt wird. Wenn ich vor dem Kleiderschrank stehe und überlege, welche Kleidung andere für den Vortrag über Lebensmittelverschwendung für angemessen halten, mache ich mir Gedanken über eine Sollnorm. Wenn ich einen Kongress besuche, bei dem kommuniziert wird, dass vegane Ernährung dort von den TeilnehmerInnen erwünscht ist, werde ich mit einer Sollnorm konfrontiert. Sollnormen können unterschiedliche Ausprägungen in verschiedenen Situationen haben. Beispielsweise vermittelt der Kongress wahrscheinlich andere Sollnormen als mein Arbeitsplatz. Verhalten sich andere tatsächlich umweltschützend? Ist-Normen spiegeln das tatsächliche und verbreitete Verhalten von Menschen wider. PsychologInnen sprechen von deskriptiven Normen. Es ist wahrscheinlich, dass wir das machen, was wir bei anderen Menschen sehen. Auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind, imitieren wir ihr Verhalten bis zu einem gewissen Grad. Denn Ist-Normen zeigen, welches Verhalten sich für andere Menschen bewährt und signalisieren uns so häufig, wie wir unsere Ziele am effektivsten erreichen können. Ein von Menschen ausgetretener Pfad, der uns den Weg durch den Wald weist, ist beispielsweise eine Ist-Norm. Der Einfluss von Soll- und Ist-Normen wird von den Handelnden selbst häufig unterschätzt, und sogar Kommunikationsprofis beachten diesen Aspekt nicht immer. Die Berücksichtigung und Unterscheidung von Soll- und Ist-Normen ist dennoch wichtig, weil die verschiedenen Normen sich gerade im Umweltkontext widersprechen können. So könnte es sein, dass meine Freunde es gutheißen, Energie zu sparen und nachhaltig zu leben. Die Soll-Norm. Andererseits erlebe ich in meiner Familie, dass im Winter unsere Heizung hochgedreht und mit T-Shirt in der Wohnung herumgelaufen wird. Die Ist-Norm. Und verhalte mich dann vielleicht auch in meiner eigenen Wohnung so. Wie können wir soziale Normen richtig anwenden? Soll- und Ist-Normen gekonnt einbeziehen. Als UmweltschützerInnen haben wir die Möglichkeit, Soll- und Ist-Normen in einer bestimmten Situation hervorzuheben. PsychologInnen nennen dies salient machen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Menschen ein umweltfreundliches Verhalten zeigen. An dieser Stelle möchten wir betonen, dass wir uns damit am Rande zur Manipulation befinden und raten, die nachfolgenden Zeilen kritisch zu hinterfragen. Eigentlich ist das gekonnte Einbeziehen und Kommunizieren von Normen sehr einfach. Der Grundsatz ist: Sprechen sich viele Menschen positiv für den Umweltschutz aus, Soll-Norm, oder verhalten sie sich umweltfreundlich, Ist-Norm, ist es sinnvoll, diese Meinungen und Verhaltensweisen auch hervorzuheben und zum Beispiel in Informationsbroschüren anzusprechen oder in Videos zu veranschaulichen. Sprechen Soll- und Ist-Normen gegen den Umweltschutz, sollten sie lieber unerwähnt bleiben. Das klingt einfach, wird aber häufig nicht beachtet und kann sogar dazu führen, dass meine Botschaft negative Auswirkungen hat. Beispielsweise steckt in der Aussage: Viele Menschen schmeißen ihren Müll auf den Gehweg, sei keiner davon, die unterschwellige Ist-Norm-Aussage, dass viele Menschen Müll auf den Gehweg schmeißen. Diese Aussage erweckt den Eindruck, dass es in der Tat okay ist, Müll nicht in den Mülleimer zu werfen, da es viele andere Menschen genauso tun. Viele Ökostromanbieter verwenden soziale Normen hingegen schon sehr gekonnt. Sie geben beispielsweise nicht an, wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung bereits Ökostrom bezieht, da es noch eine Minderheit ist und demnach die Ist-Norm zur jetzigen Zeit gegen Ökostrom spricht. Stattdessen heben sie die Vorteile von Ökostrom für ökologische Nachhaltigkeit hervor, betonen die Akzeptanz von erneuerbaren Energien in der Bevölkerung, Soll-Norm, und werben mit einer anderen Ist-Norm, dem Anstieg der Zahl von Ökostrom-KundInnen. Angaben über soziale Normen sollten immer auf wahren Zahlen und Statistiken basieren. Als UmweltschützerInnen wollen wir keinen falschen Schein erwecken, sondern bereits positive Entwicklungen hin zu einer ganzheitlichen, nachhaltigen Lebensweise hervorheben und fördern.
Fazit: Im besten Fall werden Soll- und Ist-Normen nur fokussiert, wenn sie für umweltschonendes Verhalten sprechen. Andernfalls sollten wir nach alternativen, günstigen Normen suchen. Studie: Soziale Normen an Briefkästen. In einem Feldexperiment untersuchten Hamann, Rehse, Seewald und Löschinger, unter welchen Bedingungen Haushalte einen Sticker gegen kostenlose Zeitung und Werbung an ihren Briefkasten anbringen. Betrachtet wurden ausschließlich Haushalte, die bisher noch keinen derartigen Aufkleber besaßen. Alle Versuchshaushalte bekamen einen Sticker in den Briefkasten geworfen. In einer Gruppe wurde ein Flyer beigelegt, der eine Umweltschutz-Soll-Norm ansprach. Wir sollten uns als Nachbarschaft für den Umweltschutz einsetzen. Haushalte der anderen Gruppe erhielten den Flyer nicht. Anhand des Anteils der benachbarten Briefkästen im selben Mehrfamilienhaus, die bereits einen Sticker trugen, konnte die entsprechende Ist-Norm abgelesen werden. Die AutorInnen fanden heraus, dass mehr Sticker aufgeklebt werden, wenn eine Soll-Norm angesprochen wird und die Ist-Norm für den Umweltschutz spricht, das heißt, viele Nachbarsbriefkästen bereits Sticker haben.
Soll- und Ist-Normen in Kombination anwenden. Auch die Kombination von Soll- und Ist-Normen ist wichtig. Sprechen Sie beide für umweltschützendes Verhalten, ist es sinnvoll, auch beide Normen hervorzuheben. So haben zum Beispiel Hamann und Kollegen herausgefunden, dass die Kombination aus einer Ist-Norm, viele Nachbarsbriefkästen haben bereits Sticker, und einer Soll-Norm, wir sollten uns als Nachbarschaft für den Umweltschutz einsetzen, besonders effektiv ist. In diesem Fall haben die meisten BriefkastenbesitzerInnen einen Aufkleber angebracht. Wie angesprochen, können sich Ist- und Soll-Normen jedoch auch widersprechen und so unerwartete negative Auswirkungen erzielen. Ein gutes Beispiel ist der Iron Eye Cody Spot, der in den USA als eine der besten Werbung für den Umweltschutz angesehen wurde. In dem Video ist ein indigener Mann zu sehen, der auf einem Fluss, umgeben von schöner Natur, in eine industrielle und verschmutzte Umgebung paddelt und am Ende eine Träne vergießt. Die von den MacherInnen gewollte Soll-Norm-Aussage ist: Schützt die Umwelt, sie ist uns viel wert. Die unterschwellige und widersprechende Ist-Norm-Aussage jedoch ist: Amerika ist verschmutzt und da viele dafür verantwortlich sind, musst du dich nicht schlecht fühlen, wenn du es auch machst. In diesem Spot haben die ProduzentInnen deshalb aus psychologischer Sicht neben einer Betonung der Soll-Norm unerwünscht auch eine Ist-Norm betont, was Zweifel aufkommen lässt, ob der Spot bewirken kann, worauf er abzielt. Interessanterweise können Ist-Normen ungewollte Boomerang-Effekte erzeugen. Wenn die Ist-Norm umweltschützend ist, zum Beispiel viele BürgerInnen der Nachbarschaft sich stromsparend verhalten, bewegt sie auf der einen Seite viele, bisher wenig umweltschützende Menschen dazu, sich dieser Norm anzupassen und mehr Strom zu sparen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Personengruppe, deren Verhalten schon stark umweltschützend war, weil sie wenig Strom verbrauchen. Wenn diese Gruppe lediglich zurückgemeldet bekäme, dass sie ungewöhnlich viel Strom spart, könnte sie im Sinne einer Anpassung an die Ist-Norm infolgedessen mehr Strom verbrauchen als zuvor, sich also weniger umweltschützend verhalten. Dies ist der sogenannte Boomerang-Effekt. Dem Boomerang-Effekt können wir entgegenwirken, indem wir zusätzlich eine Soll-Norm ins Spiel bringen und erwähnen, dass zum Beispiel in der Nachbarschaft Stromsparen verbreitet ist und es gut geheißen wird. In einer zu unserem Beispiel passenden Studie wurde einer Ist-Norm-Nachricht ein Smiley beigefügt, der die Soll-Norm vermittelte. Er verhinderte nachweislich, dass die Top-EnergiesparerInnen sich ihren weniger energiesparenden NachbarInnen anpassten. Diese Ergebnisse betonen, wie wichtig es ist, bereits umweltfreundliche Verhaltensweisen wertzuschätzen.
Fazit: Wenn Soll- und Ist-Normen beide für das Umweltschutzverhalten sprechen, sollten wir sie unbedingt hervorheben. Spricht eine Ist-Norm gegen eine umweltschützende Soll-Norm, sollten wir die Ist-Norm unerwähnt lassen, weil sie die positiven Effekte der Soll-Norm gefährdet. Boomerang-Effekte der Ist-Norm vermeiden wir, indem eine Soll-Norm zusätzlich ins Spiel gebracht wird.
Vorbildverhalten. Eine Methode, um umweltschützende Normen aufzuzeigen, ist soziales Modellverhalten. Es hat sich in der Psychologie als erfolgreiche Strategie erwiesen, um Umweltschutzverhalten zu fördern. Soziales Modellverhalten im Umweltschutz bedeutet, einen nachhaltigen Lebensstil vorzuleben. Die nachhaltige Lebensweise muss hierfür nicht direkt beobachtet werden. Sie kann sich zum Beispiel auch in Gesprächen herauskristallisieren. Wichtig ist dabei, dass das Gespräch keinen missionarischen Charakter hat. Sonst wird wahrscheinlich eine Trotzreaktion, die sogenannte Reaktanz, einer möglichen Veränderungsmotivation entgegenwirken. Das Vorbild kann sowohl eine berühmte Person des öffentlichen Lebens als auch jeder von uns sein. Beispielsweise können wir uns eine Umweltkampagne mit SportlerInnen als Vorbilder vorstellen, die für eine gesunde und fleischarme Ernährung werben. Hier ist allerdings anzumerken, dass der Einsatz von attraktiven BefürworterInnen eher ein Mittel ist, um uns bei der Entscheidung zwischen Marke A und B zu beeinflussen und keine erfolgreiche Methode, um tiefgreifenden Lebensstilwandel zu bewirken. Die vorgeschlagene Kampagne ist also eher Teil einer Gesamtstrategie und würde vor allem Menschen bestärken, die nachhaltige Ernährung schon gut finden oder bereits Schritte in diese Richtung gemacht haben. Darüber hinaus sollten auch Interessen und Ehrlichkeit der Beteiligten hinterfragt werden. Ein gelungenes Beispiel für die Verwendung von Vorbildern ist die Kampagne Stop Talking, Start Planting der Kinder- und Jugendinitiative Plant for the Planet. Bei dieser Kampagne halten KinderbotschafterInnen für Klimagerechtigkeit berühmten Erwachsenen wie Felipe von Spanien, Peter Maffay oder Oliver Kalkofe den Mund zu. Die Nachricht dabei ist, dass Umweltschutz nicht nur durch Reden, sondern durch aktives Engagement gefördert werden kann. In dieser Kampagne treten nicht die prominenten Menschen, sondern die Kinder als Vorbilder auf. Eine kleinere, aber deshalb nicht weniger bedeutende Methode ist die Verbreitung von nachhaltigen Verhaltensweisen durch einzelne nicht berühmte Vorbilder. Bei vielen Organisationen, zum Beispiel Plant for the Planet oder Lebensmittelretter, gibt es mittlerweile sogenannte BotschafterInnen, die für die Verbreitung der Aktion in ihrer Region zuständig sind und als Vorbild voranschreiten. Darüber hinaus können wir uns auch selbst als MultiplikatorInnen nachhaltiger Lebensstile verstehen. Wenn wir zur Nachhaltigkeit ermutigen möchten, sollten wir uns selbst gegenüber anderen möglichst offensichtlich nachhaltig verhalten und Verhaltensspuren hinterlassen. So legt zum Beispiel Nikki Haré, die Autorin von Psychology for a Better World, ihren Fahrradhelm demonstrativ auf ihren Büroschreibtisch, damit er anderen Menschen ihre nachhaltige Verkehrsmittelwahl signalisiert. Selbst wenn wir manchmal das Gefühl haben, nicht genug bewirken zu können, erreichen wir unbewusst doch vieles. Leben wir nachhaltige Verhaltensweisen vor anderen sichtbar und mit Überzeugung aus, so haben wir eine positive Auswirkung auf das Verhalten der Leute, die uns umgeben.
Fazit: Umweltverhalten kann gefördert werden, indem es von anderen Menschen vorgelebt wird. Diese Menschen können SportlerInnen, Prominente, aber auch jeder und jede Einzelne von uns sein. Wichtig ist dabei, den nachhaltigen Lebensstil für andere sichtbar zu machen.
Minderheiten Einfluss nutzen. In den bisherigen Abschnitten zu sozialen Normen wurde vor allem der Einfluss sozialer Mehrheiten betont. Allerdings können sich auch Minderheitenmeinungen auf das individuelle Umweltverhalten auswirken. Als UmweltschützerInnen befinden wir uns häufig in einem Umfeld, in dem wir in der Minderheit sind. Obwohl unsere soziale Gruppe entsprechend kleiner ist, sollte ihr Einfluss jedoch nicht unterschätzt werden. Nicht selten werden Vorschläge, die wir zu vermitteln versuchen, im ersten Moment von der Mehrheit abgelehnt. Zum Beispiel, wenn ich die Einführung von Recyclingpapier für das Drucken an meiner Arbeitsstelle fordere. Allerdings zeigt Forschung zu Minderheiteneinflüssen, dass solche Nachrichten häufig im Stillen verarbeitet werden und ihre Wirkung dann verspätet zeigen. Daraus lässt sich schließen, dass der erste Anschein, ein Veränderungsversuch sei missglückt, auch trügen kann. Da die Umweltschutzthematik häufig von einer Minderheit zur Sprache gebracht wird, sollten wir einige Hinweise beachten, damit die Aussagen als relevant und glaubwürdig anerkannt werden. Aussagen sollten stimmig sein und eher auf Fakten als auf Meinungen basieren. Zusätzlich reicht schon häufig ein weiterer Befürworter oder eine weitere Befürworterin aus, um andere zum Nachdenken zu bringen. Dies trifft besonders dann zu, wenn die anderen davon ausgehen, dass der oder die Befürworterin genauso wie sie in der Regel die Mehrheitsmeinung vertritt.
Fazit: Auch in Situationen, in denen Umweltschutz eine Minderheitenmeinung darstellt, sollten UmweltschützerInnen sich nicht entmutigen lassen. Abgelehnte Vorschläge können zunächst unsichtbare Effekte haben. Es ist hilfreich, andere BefürworterInnen zu gewinnen und sachlich zu argumentieren.